Bildungshappen, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 5. Folge des Podcasts Bildungshappen von Miteinander e.V. Mein Name ist Kathleen und ich arbeite als Bildungsreferentin im regionalen Zentrum Nord. Heute möchte ich mit meiner Kollegin Lena aus Halle über den Einfluss von rechten Elternhäusern im Schulumfeld reden. Lena ist mir per Telefon zugeschaltet. Hallo Lena, möchtest du dich und deine Arbeit bei Miteinander e.V. kurz vorstellen?
Ja, hallo. Also ich heiße Lena, ich bin im Büro in Halle von Miteinander e.V., da sitze ich und arbeite in der Kompetenzstelle Eltern- und Rechtsextremismus, kurz CARE, und bin studierte Erziehungswissenschaftlerin und habe vorher in der Jugendsozialarbeit und in den Hilfen zur Erziehung gearbeitet und bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Miteinander e.V. tätig. Und die Kompetenzstelle Eltern- und Rechtsextremismus, das ist ein Bildungs- und Beratungsangebot sachsen-anhaltweit mit dem Themenschwerpunkt Familie und Rechtsextremismus. Das heißt, wir beraten unter anderem Angehörige. Das können zum Beispiel Eltern sein, die mit ihren Kindern, Jugendlichen konfrontiert sind, die irgendwie in der rechten Szene unterwegs sind. Aber wir können auch andere Menschen sein, die irgendwie mit Angehörigen zu tun haben in ihrer Familie, wo sie stark verunsichert sind oder da irgendwie auch ein Gespräch oder eine Einordnung haben möchten, wie sie denn damit umgehen können. Und gleichzeitig haben wir aber auch viel mit Pädagoginnen zu tun, die mit dann Kindern, Jugendlichen, die sich in dieser Szene irgendwie verhalten oder sich so äußern, aber auch mit rechten Eltern zu tun haben. Und da geht es häufig dann um Handlungssicherheiten, Umgangsformen, aber auch erstmal eine Einschätzung, eine Einordnung. Genau.
Ja, das bringt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Als Bildungsreferentin bin ich ja häufig an Schulen und im Gespräch mit den Fachkräften vor Ort kommt immer wieder das Thema auf, der Einfluss von rechten Elternhäusern auf ihre Kinder. Kannst du mal beschreiben, wie dieser Einfluss aussieht und wie das bei den Kindern bemerkbar ist, dieser Einfluss?
Ja, also grundsätzlich würde ich vielleicht erstmal so das Feld einengen. Wenn wir von rechten Elternhäusern sprechen, dann sprechen wir auf jeden Fall von ideologisch gefestigten Familien. Also jetzt in diesem Podcast würde ich auch nicht noch alle Familien mit einklammern, die sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur mal fremdenfeindlich äußern oder so rechte Ressentiments haben. Da können wir ja dann tatsächlich über die Mitte der Gesellschaft sprechen. Wir sprechen schon von Eltern und Familien, die in der extremen rechten Szene verortet und verankert sind. Und da gibt es jetzt erstmal nicht eine einheitliche Erziehung oder eine einheitliche Erziehungskultur. Letztlich ist es aber schon so, dass die Kinder häufig ideologisch geprägt sind. Man kann da so von einer Erziehung als nationale Aufgabe, Lebensaufgabe sprechen. Da geht es zum Beispiel um den Erhalt der Volksgemeinschaft und das vor allem einer homogen nationalistischen Volksgemeinschaft. Das bedeutet, Kinder werden auf jeden Fall mit solchen Vorstellungen groß, mit solchen Weltbildern. Da sind dann auch einfach so Ideologieelemente drin, völkischen Denkens von Rassismus, aber auch Militanz und NS-Verherrlichung, aber auch antikapitalistische Vorstellungen als auch so Antiglobalisierung. Das wird den Kindern schon vermittelt und häufig kann man auch sagen, dass die Kinder in einer recht geschlossenen Gemeinschaft eingebunden sind. Und in diesen Weltbildern gibt es halt vor allem dann eine gute und eine böse Welt. Das heißt, die bestehenden demokratischen Verhältnisse, die werden halt eher als feindlich dargestellt. Und die Normalität oder die heile Welt ist halt die homogen nationalistische Volksgemeinschaft. Und die Kinder sollen vor allem bewahrt werden vor schädlichen Außeneinflüssen. Und solche gut-böse Schemata haben die Kinder dann auch in ihren Vorstellungen. Und ja, was man vielleicht noch so sagen kann, weil ich gesagt habe, in einer geschlossenen Gemeinschaft eingebunden, das heißt, es gibt auch, die sind halt auch eingebunden in, sagen wir mal, Freizeit- und Feriengestaltung. Da gibt es halt ganz, ganz viele Angebote für diese Kinder und auch für Familien. Das geht über Zeltlager oder Reiturlaub, Theatergruppen, Volkstänze, Kinderfeste, Brauchtumsfeiern, also Sommersonnenwendfeiern, Wintersonnenwendfeiern. Also da gibt es ein ganz, ganz zahlreiches Angebot, wo diese Kinder auch mit eingebunden sind und dort quasi ihre Freizeit außerhalb dann der Schule verbringen. Und eigentlich kann man auch sagen, also dass die halt häufig in so einem kameradschaftlichen Kollektiv aufwachsen und gar nicht so Freundschaften jetzt außerhalb dieser Szene pflegen. Also das höre ich tatsächlich dann auch wieder aus den Schulen, dass die Kinder so weitestgehend in der Klasse eingebunden sind, aber keine engen Freundschaften haben. Ja, und was vielleicht auch noch so ein Einfluss, aber auch kein, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern sagen, häufig haben die Kinder dann, da gibt es halt auch so in der Namensgebung so eine neuheitnisch nordische Prägung. Das heißt, sie haben halt immer mal nordisch oder so germanisch klingende Namen. Sowas, ja, gehört vielleicht auch noch zu der Prägung.
Okay, und würdest du sagen, dass Kinder sich dann anders verhalten an Schule? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Kinder eher zurückhaltend wirken aus rechten Elternhäusern, lieber nichts sagen und einfach nicht auffallen wollen. Kannst du das bestärken? Also siehst du das ähnlich?
Genau, also es gibt sozusagen eigentlich beide Spektren, dass die Kinder sehr angepasst sind, sehr zuvorkommend, sehr ruhig und auch sehr diszipliniert. Häufig auch vielleicht, man könnte fragen, halt auch in gewisser Weise isoliert. Und dass den Kindern auch vielleicht über so eine eher autoritäre Erziehung auch beigebracht wird, dass was wir hier zu Hause haben, das ist in der noch feindlichen Außenwelt nicht erwünscht, darüber zu sprechen. Also das heißt, ich erlebe oder höre oft von Pädagoginnen, dass die Kinder, wenn sie sich doch mal irgendwie auffällig äußern, dass die Kinder auch sagen, ja, ich weiß ja, dass ich das nicht sagen darf. Und also da schon eigentlich in ihrer Anpassung das zumindest so beigebracht bekommen, dass darüber eher geschwiegen wird. Also dass auch nach einem Wochenende jetzt nicht auffällig berichtet wird, wo man sich aufgehalten hat, wo man dran teilgenommen hat. Es gibt aber auch das andere Extrem, dass das aus den Kindern immer mal wieder rausbricht. Und da kommen wir dann halt auch zusammen mit Pädagoginnen. Ne? Erst wenn die Kinder sich sozusagen auffällig verhalten, das heißt beispielsweise Witze erzählen, rassistische, antisemitische Witze erzählen, bestimmte Wörter verwenden, NS-Verherrlichung oder so kriegsverherrlichende Sachen erzählen, eine hohe Waffenaffinität bei Jungs, sowas haben wir in Beratungsfällen immer mal wieder gehört. Ja, dass sich das insofern bemerkbar macht. Zumindest aus der Praxis heraus, das würde ich jetzt auch nicht verallgemeinern sagen, hören wir halt oft, dass es da noch eine Differenzierung gibt so zwischen den Mädchen und den Jungs. Also, dass sich die Mädchen aus solchen Familien oftmals sehr, sehr angepasst verhalten, sehr ruhig sind und dass dann eher die Jungs mal aus der Reihe tanzen und dass da halt eher zum Vorschein kommt.
Okay.
Und ja, das könnte vielleicht auch nochmal erklärbar sein über so Geschlechterrollenbilder, die den Kindern auch vermittelt werden. Ja.
Gut, und der Einfluss jetzt von den rechten Elternhäusern aufs Schulumfeld, wie wirkt sich das aus? Hast du da auch schon mal Beobachtungen gemacht? Gibt es da, also ich hatte Fälle, wo rechte Elternhäuser Gewalt angedroht haben, zu Schulsozialarbeiterinnen und so ein Angstumfeld aufgebaut haben. Hast du ähnliche Erfahrungen oder andere Erfahrungen? Wie sieht dieser Einfluss aus?
Ja, genau, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sowohl Eltern, die sich da sehr, sehr zurückhalten, sehr raushalten. Und wenn es dann auch zu einem Konflikt kommt, dass die Eltern da auch ganz dolle zurückhaltend sind, also Elterngespräche beispielsweise so ablaufen, dass die Eltern von den Pädagoginnen konfrontiert werden, ne, über das Verhalten der Kinder oder über die Aussagen, und die Eltern dann sagen, nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht, was weiß ich, wo das Kind das aufgeschnappt hat, also sich da sehr, sehr bedeckt halten. Dann gibt es Familien, die sich äußerst engagiert zeigen, die halt auch vielleicht auch so Einflussnahmen nutzen und sich beispielsweise im Elternrat mit einbringen und also da eher so Rollen einnehmen, wo sie tatsächlich eine Mitbestimmung dann auch haben. Und dann gibt es tatsächlich auch Eltern, die sich da eher aggressiv verhalten. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und hängt natürlich auch davon ab, wie konfrontativ PädagogInnen da reingehen, ne?
Das Thema Elternrat, also das gibt es ja auch im Kindergarten zum Beispiel, dass rechte Eltern dort versuchen, Einfluss zu nehmen. Wenn es soweit ist, also wenn jetzt plötzlich ich eine Mutti aus dem rechten Spektrum im Elternrat sitzen habe, was habe ich für Handlungsmöglichkeiten als Schule oder als Kindergarten, da Einfluss zu nehmen? Hast du da Beispiele für?
Ja, also grundsätzlich würde ich eher abraten, diese Eltern per se erstmal auszugrenzen, ne? Sondern es geht vor allem darum, einen gemeinsamen Umgang zu finden. Das heißt, es müssen sowohl die anderen Eltern als auch das Kollegium müssen da alle mit eingebunden werden. Wenn es da jetzt keinerlei Interesse irgendwie besteht, von den restlichen Eltern oder dem restlichen Kollegium da irgendwie entgegenzuwirken, dann kann man da halt auch nicht so viel machen. Grundsätzlich empfehlen wir vor allem, dass sich demokratisch eingestellte Eltern da einfach stark machen, ne? Und solche, dass gar nicht rechten Eltern das Feld überlassen. Also dass es da eigentlich schon vorher eine große Aufmerksamkeit, eine große Sensibilität geben muss. Und wenn es dann nicht doch so weit ist, sage ich mal, denke ich, dass es da einen offenen und transparenten Umgang mitgeben sollte und auch das rechte Elternteil da auch zu konfrontieren und zu sagen, also das und das ist unsere Vorstellung. Wir haben hier eine demokratische Kultur und darüber hinaus vielleicht auch ein Leitbild, ein Schulkonzept, was vertreten werden soll, und da auch ganz klare Bedingungen zu stellen. Aber da schon direkt halt drauf einzugehen, halten wir für wichtig.
Okay, also Leitbilder für die Einrichtungen sind wichtige Sachen. Gerade im Umgang mit rechten Eltern, hast du noch was du vermitteln könntest, zum Beispiel, wie können Bildungs- und Beratungsangebote auf Schülerinnen aus rechten Elternhäusern einwirken? Also was kann ich machen mit meinen Angeboten aus der menschenrechtsorientierten, demokratiebildenden Inhalten? Wie kann ich die vermitteln an Schülerinnen, die aus eher rechten Elternhäusern kommen?
Also grundlegend würde ich erstmal sagen, dass so menschenrechtsorientierte und demokratiebildende Inhalte, die sind ja erstmal Querschnittsaufgabe von Pädagogik. Also das heißt, eigentlich sollte das permanent irgendwie im Schulalltag verankert und vertreten sein. Das bedeutet natürlich auch, dass für Kinder aus extrem rechten Umfeldern und Familien da auch erstmal wie so Loyalitätskonflikte entstehen, ne? Das ist halt ein starker Widerspruch so zwischen dem elterlichen und dieser elterlichen und familiären Lebenswelt und dann den Erfahrungen, die Kinder in der Kita oder Schule machen. Aber dennoch bietet das den Kindern halt auch eine Alternativerfahrung, was es noch für einen anderen Umgang geben kann. Und das bedeutet vor allem, dass die Kinder sozusagen die Erfahrung machen, dass es auch anders geht und dann zumindest die Möglichkeit haben, auch für sich vielleicht zu entscheiden, was ihnen noch gefallen könnte. Zumindest, da sie das ja in ihrem Freizeit- und familiären Umfeld wenig erleben, da zumindest die Möglichkeit zu haben. Und wichtig ist da vor allem, dass Fachkräfte da ganz stark unterstützt werden über Schulungen, Workshops, und dass halt so ein demokratisches Schulklima einfach vermittelt wird über, wie ich gerade schon gesagt habe, Leitbilder oder Hausordnungen, aber auch stetig zu implementieren. Und da gibt's halt auch nochmal verschiedene Handlungsebenen. Also zum einen, weil du gerade fragtest, dass das bei SchülerInnen ansetzt, Aber ich finde, genauso wichtig ist da Elternarbeit und auch die Arbeit im Kollegium. Also permanent eigentlich die eigene Haltung und Wertemuster zu reflektieren, um das dann wieder einzubinden in die pädagogische Praxis.
Okay, wir haben jetzt ganz viele Aspekte und Optionen durchgesprochen, wie Schule umgehen kann mit rechten Elternhäusern. Hast du jetzt abschließend noch Herausforderungen, die rechte Elternhäuser für Schule darstellen, was noch beachtet werden soll, was wir jetzt vielleicht noch nicht so beleuchtet haben?
Ja, ich glaube, erstmal grundlegend sind ja die Herausforderungen unabhängig von rechten Elternhäusern in pädagogischen Einrichtungen, vor allem in Schulen, erstmal das ganze restliche Pensum zu stemmen. Also jetzt auch gerade noch mal mit Blick auf Corona. Da gibt es halt so viel zu schaffen und zu machen, dass häufig diese Probleme, also mit rechten Elternhäusern, tatsächlich erst aufploppen, wenn irgendwie akut was vorgefallen ist, ne? Und dann wird da quasi wie die Feuerwehr reagiert, um den Brand schnell zu löschen. Aber dass ein dauerhafter Umgang damit gefunden wird, ist halt unglaublich schwierig, auch strukturell. Ich meine, wir haben in Sachsen-Anhalt einen unglaublichen Lehrerinnenmangel. Erstmal das eigentliche Lernen und Lehrpensum zu schaffen und da nebenher auch noch gute Elternarbeit, gute psychosoziale Arbeit mit den Kindern zu machen, das ist eine unglaubliche Herausforderung. Also vor allem muss halt erstmal an strukturellen Bedingungen gearbeitet werden, dass sich LehrerInnen überhaupt diesen Themen dauerhaft widmen können. Und dann würde ich halt auch sagen, das ist halt die Grundaufgabe, also Demokratiebildung ist ja auch bildungspolitisch von ganz oben gefordert. Das heißt aber auch, dass das Pädagoginnen in ihrer Ausbildung eigentlich verhandeln, bearbeiten müssen. Das würde ich sagen, ist schon eine große Herausforderung, das überhaupt in pädagogische Ausbildungsberufe zu implementieren und auch sich eigentlich permanent fortzubilden mit demokratiefeindlichen Strukturen, sowohl regional als auch bundesweit. Also gesellschaftliche Themen eigentlich immer wieder auf dem Schirm zu haben und nicht dem Missverständnis zu verfallen, wir sind absolut neutral, also denn gesellschaftliche Themen sind nun mal nicht in einer absoluten Neutralität zu verhandeln. Und das muss sozusagen Aufgabe von Pädagoginnen sein und das ist eigentlich Alltagsherausforderung.
Das stimmt.
Und und vielleicht nochmal auf rechte Elternhäuser einzugehen als bestimmte Herausforderung. Also wir haben ja das Phänomen, dass sich Familien in diesen Milieus, vor allem so völkische Familien, eher so in ländlichen Regionen, in ländlichen Räumen ansiedeln und dass da halt auch mehrere Familien miteinander ansiedeln, gerade so Regionen, die eher strukturell vernachlässigt sind. Und da können natürlich pädagogische Institutionen ganz besonders konfrontiert sein. Und da gilt es halt nicht nur einen Umgang mit den Kindern zu finden, sondern tatsächlich auch einen zivilgesellschaftlichen Umgang damit zu finden, wie wird unsere Region hier gerade eingenommen, womit haben wir es hier zu tun und was wollen wir eigentlich, also gemeinwesenorientiert, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und sich da auch als Schule stark zu machen, also da auch eine Außenwirkung zu haben. Und was ich auch noch wichtig finde zu sagen, was nicht zu vernachlässigen ist, also LehrerInnen sind ja sozusagen auch gesellschaftlich eingebunden und bringen auch Haltungen und ihr eigenes Wertesystem mit. Und nur weil vielleicht der Arbeitsvertrag auf einer demokratischen Verfassung beruht, hat es halt noch lange nicht, dass das Lehrerinnen auch tun. Also wir haben es auch immer mal wieder mit LehrerInnen zu tun, die in der extrem rechten Szene verankert sind und auch in anderen pädagogischen Berufen. Und damit muss es halt auch einen sehr sorgfältigen Umgang geben.
Okay, vielen lieben Dank, Lena, für das tolle, interessante Gespräch. Ich denke, wir werden uns bald nochmal vom Mikro wieder treffen. Für heute vielen, vielen Dank und bis bald.
Ja, sehr gerne. Danke auch.
Bildungshappe, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.